Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Herzlich willkommen dazu, sagt Susanne Kuhlmann. Seit einigen Jahren haben viele europäische Länder mit ungewohnten Dürrezeiten zu kämpfen. Wissenschaftler haben sich das näher angesehen. Und zu welchen Schlüssen sie gekommen sind, erläutert gleich Oldrich Rachowitsch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Die Europäische Union, die der Erderhitzung etwas entgegensetzen will, stimmt heute im Umweltausschuss über einen Kompromiss beim Emissionshandel ab. Auch unser Ernährungssystem muss sich ändern. Wie? Das beschreibt Benjamin Budirski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Warum Indien den Weizenexport stoppt und weltweite Empörung dafür erntet, hören Sie auch. Und schließlich geht es ums Laden des Smartphones fernab von Steckdosen. Europa und die Dürre, beides müssen wir in Zukunft wohl zusammendenken. Ein Team unter Führung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, UFZ, hat sich gerade die jüngste Vergangenheit unter diesem Gesichtspunkt angesehen. Die Dürrejahre zwischen 2018 und 2020. Dr. Ulrich Rachowitsch vom UFZ, ist Hauptautor der Veröffentlichung. Heute Morgen fragte ich ihn, was das Besondere an diesen 3 Jahren ist.
So, zuerst möchte ich sagen, dass wir die Trockenheit in den Bodenfeuchte in ganz Europa quantifiziert haben, also wie stark der Wassermangel im Boden war. Und diese Bodenfeuchtewerte sind für die Pflanzen und Bäume sehr, sehr wichtig, um ihr Wachstum zu erhalten. Dazu haben wir auf der Grundlage der historischen und meteorologischen Beobachtungen die Bodenfeuchtesimulation über 250 Jahre erstellt. Dazu nutzen wir das hydrologische Modellsystem MHM, das am UFZ entwickelt wurde. Und damit konnten wir die bodenfeuchte Dürre in eine langfristige Perspektive zu auswerten. Und was war das Besondere an diesen 3 Jahren? Erstens, kein anderes Dürreereignis der letzten 250 Jahre hatte so eine große räumliche Ausdehnung wie dieses. Fast jeder Teil Europas war betroffen. Und zweitens, die Dürre hatten im Durchschnitt eine noch nie dagewesene Intensität, die mehr als 2 Jahre lang anhielt und natürlich auch der Anstieg der Lufttemperatur erreichte während der Dürreereignisse von 2018 bis 2020 einen historischen Rekord. Und diese Anomalie war ungefähr 2,8 Grad Celsius über den langfristigen Durchschnitt der letzten 250 Jahre.
Wie hat sich das denn ausgewirkt auf unsere Gesundheit, auf die Natur und auf die Wirtschaft zum Beispiel?
In unserer Studie untersuchten wir und bewerteten wir nur die möglichen Auswirkungen der Trockenheit auf die Produktivität der Landwirtschaft in Europa. Und auf der Grundlage der Eurostat-Databank zeigte sich bei den wichtigsten Getreideerzeugnissen in Europa ein stärker Rückgang. Zum Beispiel die Verluste bis zum 17% bei Weizen in Deutschland und von 20-40% bei den Kornmais in allgemeiner Westeuropa.
Als Modellierer, Sie haben es ja eben etwas beschrieben, nutzen Sie Daten aus der Vergangenheit, um sich die Zukunft ausmalen zu können. Wie sehen Sie die denn?
Eigentlich, wir haben keine Kristallkugel, aber ja, wir verwenden die modernsten Beobachtungen und physikalische basierte Umweltmodelle. Der erste Teil der Analyse, das war reine meteorologische Beobachtungsdaten, die wir in der hydrologischen Modell angespeist haben, um die Bodenfeuchtigkeit zu berechnen. Aber der zweite Teil unterstützt sich auf die Simulation des Klimas in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und dann mit der Hilfe von Modellen der globalen Zirkulation. Natürlich, da sind auch Unsicherheiten. Dennoch wurde der Ereignis von 2018 bis 2020 erfolgreich in der globalen Simulation erfasst. Und dann haben wir die sogenannten repräsentativen Konzentrationspfade, RCP, beschrieben. Ob der Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2100 moderat ausfällt, das ist die RCP 4,5, oder sich ungebremst fortsetzt, das ist die RCP 8,5. Und wir haben gezeigt in unserer Studie, dass bei einem RCP 4,5-Szenario die durchschnittliche Dürredauer auf bis zu 100 Monate deutlich steigt, während die Ausdehnung der Dürren mit den bis zu 50% der Fläche Europas vergleichsweise moderat ausfällt. Anders dagegen bei dem RCP 8,5-Szenario, dann konnte die mittlere Dauer einer Dürre mehr als 200 Monate betragen, und dann auch bis zu 70% von Europa konnten betroffen sein.
So lange Zeiträume ohne nennenswerten Niederschlag, die beeinflussen ja unser aller Leben. Es kommt zu Hitzeperioden, Felder vertrocknen, die Energieversorgung ist überlastet und so weiter. Was ist zu tun?
Das ist nicht eine leichte Antwort, weil die prognostizierten Veränderungen und der Temperaturanstieg werden zu einer verstärkten Evapotranspiration führen. Und dass Europa braucht die Züchtung hitzeresistenter Pflanzensorten oder intelligente und smarte Formen der Bewässerungstechnologie und vielleicht auch die unterirdische Wasserspeisenanlagen.
Unterirdische Wasserspeicher und trockenheitsresistente Pflanzen. Oldrich Rachowitsch hat mit einem Forscherteam ermittelt, was uns in einem von Dürren geprägten Europa erwarten könnte. Klimaneutralität bis 2050, das ist das ambitionierte Ziel der Europäischen Union. Und wesentliches Instrument auf dem Weg dorthin ist der Emissionshandel, kurz ETS. Die EU verkauft oder vergibt Zertifikate an Unternehmen, die damit untereinander handeln. Und die Anzahl der Zertifikate ist begrenzt. Bisher gibt es den Emissionshandel für die Energiewirtschaft und energieintensive Industriezweige, wie zum Beispiel die Stahl- oder Chemieproduktion. Nun soll er auf Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden. Über einen Kompromiss dazu stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments heute ab. Aus Brüssel berichtet Maximilian Brose.
Der europäische Emissionshandel soll verschärft und ausgeweitet werden. So ein Vorschlag der Kommission vor fast einem Jahr. Über den haben EU-Abgeordnete mehrerer Fraktionen monatelang verhandelt. Das sei sehr komplex gewesen, sagt Michael Bloss, Verhandlungsführer der Grünen-Fraktion.
Es ist ja nicht nur Energie und Industrie, sondern dann kommt auch noch der Schiffsverkehr dazu und dann kommt natürlich auch der normale Verkehr dazu, das Heizen. Also das ist schon eine knifflige Materie.
Doch seit vergangener Woche liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der ein neues Emissionshandelssystem, das sogenannte ETS2, einführen will. So sollen Unternehmen für ihre Fahrzeuge eine CO2-Abgabe zahlen, genau wie für Prozesswärme. Der Luftverkehr soll ab 2025 den vollen Preis für seine CO2-Zertifikate zahlen. Ein Jahr früher soll es auch im Schiffsverkehr einen CO2-Preis geben. Auch wenn die EVP-Fraktion hier gerne mehr gehabt hätte, ist ihr Verhandlungsführer Peter Liese froh über den Kompromiss.
Dass, wenn man umweltfreundlich produzieren will in der Europäischen Union, man dann Rückenwind bekommt. Das heißt, für die innovativen Unternehmen gibt es weiterhin kostenlose Zertifikate, wenn sie zu den besten in Europa gehören. Aber diejenigen, die nicht investieren, die alte Dreckschleudern einfach weiter betreiben wollen, die werden es sehr, sehr schwierig haben.
Dass Müllverbrennungsanlagen ab 2026 CO2-Preise zahlen, findet Liese besonders gelungen. Einen Wermutstropfen gibt es für den EVP-Abgeordneten aber auch. Private Haushalte sind aus dem ETS-System zunächst weiterhin ausgenommen. Anders als etwa in Deutschland, wo es einen nationalen CO2-Preis gibt.
Und er wird in den nächsten Jahren steigen. Ich finde es auch hier ungerecht, dass das nicht europäisch gelungen ist.
Verhandlungsführer Bloss betont, dass laut dem Kommissionsvorschlag Unternehmen noch bis 2035 kostenlose CO2-Zertifikate erhalten sollen.
Die Bürgerinnen und Bürger sollen aber ab 2025, also 10 Jahre früher, einen CO2-Preis bezahlen. Das war sozial unausgewogen.
Kritik an der Sonderregelung für Privathaushalte kommt etwa von Umweltorganisationen und Forschenden. Denn wichtige Bereiche seien damit aus dem ETS2 ausgenommen, sagt etwa der Umweltökonom des Thinktanks Bruegel, Georg Sachmann.
Deswegen müssen wir jetzt schauen, wie man eigentlich Emissionsreduktion bei privaten Haushalten voranbringen will, wenn man dieses Instrumentarium des Emissionshandels nicht hat. Also sprich, da müssen jetzt die Mitgliedstaaten ran und die müssen dann entsprechend Vorschläge machen. Und wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass das den Mitgliedstaaten immer sehr schwer gefallen ist.
Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, ist für Zachmann auch der gedeckelte Preis von 50 Euro pro Tonne CO2 beim ETS2-System zu niedrig. Geld aus dem Emissionshandel soll in einen Klimasozialfonds fließen, der für private Haushalte die steigenden Mehrkosten abmildern soll. Denn neben der Schaffung eines zweiten Emissionshandelssystems soll das bereits bestehende ETS1 für energieintensive Industrien und Stromerzeuger verschärft werden. Wie stark? Das wird im EU-Parlament weiterhin diskutiert. So schlagen Sozialdemokraten, Grüne, Linke und einige Liberale eine Alternative vor.
Wir werden 67% der CO2-Emissionen im Bereich Industrie und Energie verringern. Die Konservativen wollten 6% weniger.
Nicht nur das Reduktionsziel ist umstritten, sondern auch der Grenzausgleichsmechanismus. Der soll dafür sorgen, dass Produzenten in Ländern außerhalb der EU, in denen kein CO2-Preis verlangt wird, nicht besser gestellt werden als EU-Produzenten. Ob dieses Projekt im EU-Parlament eine Mehrheit bekommt, ist auch noch offen. Michael Bloss gestern Abend.
Da ist es gerade ziemlich eng und da sind wir jetzt gerade noch dabei zu mobilisieren. Es geht gerade wirklich um eine Stimme.
Heute findet die Abstimmung im Umweltausschuss statt. Später muss dann noch das Plenum des Europaparlaments darüber abstimmen.
Zur Abstimmung über den Kompromiss beim Emissionshandel ein Vorbericht von Maximilian Brose. Wenn die Erde in wenigen Jahrzehnten 10 Milliarden Menschen satt machen soll, muss sich eine Menge ändern, auch an der Art und Weise, uns zu ernähren. Nicht einfach weniger, sondern anders und besser. So beschreibt ein Forscherteam unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung das, was dafür notwendig ist. Ich sprach kurz vor dieser Sendung mit Dr. Benjamin Bodirski, einem der Autoren der Studie Nachhaltigkeit im Ernährungssystem. Er arbeitet sowohl in Potsdam als auch am World Vegetable Center in Taiwan, wo er sich zurzeit aufhält. Vegetable. Ich fragte ihn zunächst, welche Bedeutung er dem Gemüse für die Ernährung der Menschheit beimisst.
Gemüse ist sehr zentral für eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung. Es bietet nicht nur eine extreme Vielfalt an Geschmäckern, es ist auch extrem gesund, nährstoffreich und kalorienarm. Gemüse und Obst sollten daher eigentlich der Hauptbestandteil unserer täglichen Mahlzeiten sein. Leider essen wir viel weniger Gemüse, als gesund für uns wäre. In Deutschland und auch in den meisten anderen Teilen der Welt. Stattdessen essen wir zu viel tierische Produkte und hochverarbeitete Kohlenhydrate. Was nicht nur ungesund ist, sondern auch ein Problem für unseren Planeten. Denn insbesondere tierische Produkte brauchen sehr viel Land für den Anbau von Futtermitteln.
Den Menschen geht es besser, wenn die Wirtschaft wächst. Davon wird allgemein ausgegangen. Unter dem Begriff Degrowth haben Sie für die Studie im Rechner simuliert, wie sich, bezogen auf die Ernährung, ein gezügeltes Wachstum auswirkte. Und dabei geht es nicht nur um den Anbau, sondern auch um die Umweltkosten, die er verursacht. Was ist denn dabei herausgekommen?
Ja, viele denken, dass der Reichtum in den westlichen Ländern dafür sorgt, dass wir zu viel konsumieren und damit die Umwelt belasten. Das stimmt jedoch nur halb. Denn in der Tat, die Umweltbilanz bei uns ist nicht gut, aber auch in Ländern mit mittlerem Einkommen stimmt die Umweltbilanz bei der Ernährung nicht. Man kann sagen, weder in den armen noch in den reichen Ländern haben wir ein Ernährungssystem, was gesund und nachhaltig wäre. Und unsere Studie hat gezeigt, dass wenn die reichen Länder ärmer wären, dann würde das die Umweltbilanz nur ein ganz kleines bisschen verbessern. Längst nicht ausreichend, um ein 2-Grad-Ziel für das Klima zu erreichen.
Wenn das Schrumpfen alleine nicht reichte, sondern das Ernährungssystem als Ganzes verändert werden muss, wie könnte das gehen?
Ja, also wir müssen in der Tat das bestehende Ernährungssystem nicht schrumpfen, denn es muss ja in der Zukunft sogar noch mehr Menschen ernähren als aktuell. Stattdessen müssen wir es umbauen. Dazu sind zwei Dinge wichtig. Erstens müssen wir effizienter produzieren und die Kreisläufe schließen. Das bedeutet zum Beispiel, genau dann zu düngen, wenn die Pflanzen die Nährstoffe benötigen. Aktuell wird viel Gülle stattdessen eher verklappt, entsorgt, weil sie in Regionen und zu Zeiten anfällt, wo die Pflanzen die Nährstoffe in der Gülle gar nicht benötigen. Zweitens müssen wir nachhaltiger konsumieren. Also weniger tierische Produkte, weniger hochverarbeitete Produkte und weniger wegwerfen. Stattdessen mehr Gemüse, mehr Vollkorn, mehr Hülsenfrüchte. Und jetzt kommt auch im Grunde der interessante Punkt. Was unsere Studie auch gezeigt hat, ist, dass wenn wir uns nachhaltiger ernähren würden, dass dann die Landwirtschaft auch kaum wachsen müsste, um 10 Milliarden Menschen gesund zu ernähren. Denn aktuell wird zum einen sehr viel Nahrung weggeworfen und zum anderen wird auch sehr viel Tierfutter für unsere Tiere angebaut. Von all dem Getreide, was in Deutschland angebaut wird, werden aktuell zum Beispiel nur 20% verwendet, um Brot und Nudeln zu produzieren. Fast 60% hingegen, also dreimal so viel, werden für Tierfutter angebaut. Hier kann eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung unseren Landverbrauch und auch die Umweltschäden stark reduzieren. Zusammenfassend können wir also sagen, wir müssen nicht unsere Wirtschaft schrumpfen, um nachhaltiger zu werden. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wenn wir uns nachhaltiger ernähren, dann bräuchten wir viel weniger Wachstum in der Landwirtschaft.
Die erwähnte Verschwendung ist ja ein ziemlich großes Problem, das sowohl die reichen Länder als auch die ärmeren betrifft, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Wie könnte man das denn in den Griff bekommen? Denn die Verschwendung geht ja so weit, dass man sagt, ein Drittel aller Lebensmittel kommt nicht da an, wo sie hin sollen, nämlich im Magen der Menschen.
Ja, also da muss man sagen, es gibt im Grunde zwei Stellen, wo man ansetzen kann. Zum einen, gerade im globalen Süden ist es so, dass viele der Nahrungsmittel auf dem Weg bis in die Supermärkte verloren gehen. Also zum Beispiel, weil sie nicht richtig gelagert werden können, weil die Kühlketten unterbrochen werden. Da geht es sehr stark um den Ausbau von Infrastruktur. Und in den reichen Ländern wiederum ist es so, dass sehr viel Nahrungsmittel zu Hause in den Haushalten verschwendet werden. Und da geht es tatsächlich darum, auch die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu stärken und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Nahrungsmittelreste wieder zu verwerten, zum Beispiel indem sie mehr ausgebildet werden, schon in der Schule, wie man Dinge wiederverwertet, wie man kocht und Reste aufbraucht.
Welche Ideen haben Sie denn den Menschen, ihre Anregungen schmackhaft zu machen? Gemüse ist gesund, haben Sie gerade schon gesagt. Der Verzicht muss ja nicht unbedingt im Vordergrund stehen, um die Menschen für die Idee zu gewinnen. Haben Sie irgendwas, was sonst noch in die positive Richtung geht?
Ja, durchaus. Also nachhaltig bedeutet keineswegs Verzicht. Vielmehr heißt es, anders zu konsumieren. Also zum Beispiel mehr Gemüse, mehr Vollkorn. Und das kann auch mehr Genuss bedeuten, denn die Geschmacksvielfalt zum Beispiel, die ist ja bei Gemüsen viel größer als bei zum Beispiel Fleisch. Man muss sich allerdings die Zeit nehmen können, für die Zubereitung und auch für den Genuss. Und hier liegt oft das größte Problem, denn die Leute haben das Gefühl, keine Zeit zu haben zum Kochen, zum Essen. Und daher greifen sie immer öfters zu leicht zuzubereitenden tierischen Produkten und zu Fertigprodukten. Leider mit fatalen Folgen für Gesundheit und Umwelt.
Gemüse, Hülsenfrüchte selber kochen. Was sonst noch zu einem nachhaltigen Ernährungssystem gehört, beschrieb Benjamin Budirski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der eine Studie dazu mitverfasst hat. Indien, der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt, will keinen Weizen mehr exportieren. Das kritisieren unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die anderen G7-Agrarminister. Dabei schafft das Land mit seinen 1,3 Milliarden Menschen es seit Jahrzehnten ohnehin meistens nur gerade genügend für den eigenen Bedarf zu produzieren. Und die momentane Hitzewelle könnte zu Missernten führen. Silke Dietrich berichtet.
Indien habe sich überschätzt, sagt Agrarexperte Devinder Sharma. Für dieses und nächstes Jahr wollte das Land rund 10 Millionen Tonnen Weizen exportieren. So viel wie noch nie zuvor. Indien war noch nie ein großer Exporteur von Weizen, sagt Sharma. Letztes Jahr, okay, da haben wir rund 7 Millionen Tonnen exportiert, aber das war eine absolute Ausnahme. Davor haben wir pro Jahr ohnehin nur rund 2 Millionen Tonnen exportiert. Sharma hatte die Regierung gewarnt, zu große Versprechungen zu machen. Mitte April aber hatte der indische Premierminister Modi in einer Rede verkündet, der Welt mit Weizen aushelfen zu können. Jetzt musste er zurückrudern und hat vorerst einen Exportstopp ausgerufen. Die Kehrtwende hat viele auf dem Weltmarkt überrascht. Agrarminister weltweit, darunter auch Cem Özdemir, kritisieren Indiens Entscheidung. Alle und gerade die großen Exportnationen hätten eine Verantwortung für den Rest der Welt, sagte er am Rande des Treffens mit seinen Amtskollegen der G7. Dabei hat Indien ohnehin schon Jahrzehnte gebraucht, bevor es seine eigene Bevölkerung selbst versorgen konnte. Und nach wie vor verbraucht das Land den größten Teil seiner Ernten selbst. Die indische Regierung müsse ausreichend Weizen lagern, um ihre Bürgerinnen und Bürger überhaupt satt zu kriegen, sagt Sharma.
India requires food to take care of 800 million people who go to bed hungry.
Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Indien dafür Sorge tragen muss, dass rund 800 Millionen Menschen nicht völlig hungrig ins Bett gehen müssen. Und wir sind kurz davor, das nicht mehr gewährleisten zu können. Daher musste die Regierung den Exportstopp ausrufen.
So we will be almost on an edge. And that is why the government took this decision.
In Indien hat es noch nie ein so heißes Frühjahr gegeben wie derzeit. Damit gerät auch die Getreideernte in Gefahr. Bis zu 2/3 weniger könnte am Ende von den Feldern kommen. Dennoch würde Indien auch jetzt seinen Verpflichtungen nachkommen. Die Länder, mit denen es schon Verträge gegeben hat und die, die in großer Not seien, würden noch beliefert, sagt der Staatssekretär aus dem Handelsministerium Subramaniam. Wir wollen den Weizen nicht unkontrolliert abgeben, um zu verhindern, dass er irgendwo hingebracht wird, um einfach nur gehortet zu werden. Wir wollen, dass unser Weizen dorthin kommt, wo die Menschen ihn auch wirklich benötigen. Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt unterstützen die Entscheidung der indischen Regierung. Statt das Land zu kritisieren, sollten die G7-Länder doch erst einmal bei sich selber schauen, wo ihr Weizen derzeit lande. Im Falle Deutschlands sei das nämlich nicht auf dem Teller, sondern zu 80% im Tank oder im Trug.
Indien kann die weltweite Empörung über den angekündigten Stopp von Weizenexporten nicht nachvollziehen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wandern, Radfahren, Campen. Das Smartphone haben die meisten auch draußen immer dabei. Nützlich zum Navigieren und zum Fotografieren ist es allerdings nur mit geladenem Akku. Wie kann man den unterwegs aufladen, wenn keine Steckdose in der Nähe ist? Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Für Michael Kraus vom Fahrradclub ADFC Leipzig ist das Smartphone ganz klar der optimale Begleiter bei längeren Radtouren.
Das Smartphone bringt den großen Vorteil mit, ich brauche nur ein Gerät für alles. Zum Fotografieren, zum Telefonieren und halt zum Routen.
Also als Navigationsgerät anstelle der klassischen Radwanderkarten. Wer Karten und Navigationsdienste auf dem Smartphone unterwegs nutzen möchte, sollte sich aber über ein paar Dinge Gedanken machen. Beim Fahrrad ist das unter anderem die sichere Befestigung des Telefons.
Dafür gibt es mittlerweile auch die unterschiedlichsten Halterungssysteme am Rad. Und dann kommt der Aspekt dazu, wie komme ich zu dem Strom?
Vor allem, wenn das Display ständig angeschaltet bleibt, ist der Akku oft schon nach ein paar Stunden leer. Am Fahrrad kann hier ein spezieller Nabendynamo mit einem zusätzlichen USB-Ausgang helfen, in den sich das Smartphone einstöpseln lässt, erklärt ADFC-Experte Kraus.
Und da kann ich während der Fahrt nachladen. Das geht allerdings meistens mit der Einschränkung erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, ich glaube so 14 km/h.
Doch selbst dann ist die Energie vom gelieferten Ladestrom vergleichsweise niedrig. Komplett aufladen lässt sich ein Telefon per Dynamo während einer typischen Radtour deshalb nicht. Aber zumindest lässt sich die Akkulaufzeit damit erheblich verlängern. Brauchbare Dynamos gibt es im Internet ab ca. 100 Euro zu kaufen. Die Montage ist allerdings nicht einfach und sollte im Zweifelsfall besser von einer Fahrradwerkstatt übernommen werden. Wer im Sommer bei gutem Wetter unterwegs ist, kann sein Smartphone auch mit Sonnenenergie tanken. Dafür gibt es spezielle Solarmodule mit USB-Anschluss. Sie können beispielsweise auf mehrtägigen Wanderungen und beim Camping in der Wildnis das Smartphone mit Sonnenenergie aufladen, erklärt Boris Gnielka vom Outdoor-Magazin.
Die sind dann biegsam und auch druckunempfindlich, sehr flach einzupacken und lassen sich dann so auffalten und zum Beispiel jetzt hinten auf den Rucksack klemmen. Oder wenn man halt irgendwie abends das Zelt aufgebaut hat, kann man das eben noch vors Zelt stellen.
Brauchbare und robuste Solarzellen für unterwegs gibt es für ca. 150 Euro zu kaufen. Sie sollten eine Kapazität von mindestens 20 Watt und mindestens die Größe von einem DIN A4-Blatt haben. Wenn die Sonne scheint und die Solarzellen im richtigen Winkel zur Sonne ausgerichtet sind, klappt das Aufladen damit dann sehr gut, erzählt Outdoor-Magazin-Experte Gnielka. Aber tatsächlich auch nur dann.
Wenn die Sonne flacher steht im Winter, lässt die Intensität deutlich nach. Das empfindet man vielleicht nicht so, weil das Auto sich ja sehr gut adaptieren kann, aber man merkt sofort, die Ausbeute ist deutlich geringer.
Unabhängig von der Sonne funktionieren kleine Zusatzakkus, sogenannte Powerbanks. Gute Powerbanks gibt es in Elektromärkten schon für ca. 30 Euro zu kaufen und sie sind oft ungefähr so groß wie ein Smartphone, erklärt Gnielka.
Für eine normale Tagestour, bei der ich das Handy auch wirklich einsetzen möchte, zur Navigation, zum Fotografieren etc., da würde ich eine Powerbank mitnehmen, die ungefähr 10.000 mAh Kapazität besitzt. Damit kann ich ein Smartphone in der Regel dreimal aufladen.
Für längere Touren sollte die Kapazität dann entsprechend größer sein. Solche Powerbanks können dann auch Strom für mehrere Tage liefern. Allerdings sind sie dann auch deutlich größer und schwerer.
Stefan Römermann war das mit dem Verbrauchertipp. Die Lage in der Ukraine und das Ringen um ein Ölembargo. Damit geht es weiter bei Silvia Engels in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.